Fraunhofer IIS Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Fraunhofer IIS. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Julian Hörndlein, ich bin freier Wissenschaftsjournalist und ich blicke regelmäßig hinter die verschiedenen spannenden Forschungsthemen am Fraunhofer IIS. Heute soll es um künstliche Intelligenz gehen, und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Ich stelle mir nämlich die Frage, wie ressourcenschonende KI zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Dazu möchte ich wissen, wie künstliche Intelligenz im Kontext der Nachhaltigkeit zu verorten ist, auf welche Aspekte es zu achten gilt und ob KI auch künftig eigentlich dem Ruf anhaften wird, unglaublich energieintensiv zu sein. Also wir erinnern uns vielleicht alle an die Anfänge von ChatGPT. Da wurden angeblich 500 Megawattstunden an Strom pro Tag verbraucht. Diese und mehr Fragen möchte ich jetzt mit einer Expertin klären. Dazu habe ich mir Dr. Paulina Sirak in den Podcast eingeladen. Hi Paulina, schön, dass du da bist.
Hi Julian, danke für die Einladung.
Du bist Abteilungsleiterin Analytics bei der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS in Nürnberg und München. Was sind denn deine Themen?
Ja, wir in der Abteilung Analytics, wir beschäftigen uns damit, wie man mit künstlicher Intelligenz Ressourcen in Wertschöpfungsnetzen schonen und damit dann auch Lieferketten resilienter gestalten kann. Wir nutzen dazu in Unternehmen vorhandene Daten, um Transparenz zu schaffen, Zusammenhänge zu identifizieren und dann daraus entsprechende Entscheidungen abzuleiten, um eben nachhaltiger zu werden und resilienter zu werden. Und um das zu tun, haben wir verschiedene Gruppen bei uns in der Abteilung, die unterschiedliche Kompetenzen auch aufweisen. Einerseits betrachten wir über unterschiedliche Ansätze Prognosen und Optimierungen von Einzelprozessen und Prozessketten. Andererseits schauen wir aber auch darauf, wie man den KI-Entwicklungsprozess vereinfachen kann und damit auch ressourcensparsam machen kann, um noch mehr Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Supply Chain zu ermöglichen.
Gut, zu Beginn habe ich jetzt schon mal gesagt, CO2-Verbrauch. Du bist aufs Thema Ressourcensparen eingegangen. Nachhaltigkeit gibt's auch noch. Das sind alles Begriffe, die in der Öffentlichkeit in einem ähnlichen Kontext verwendet werden. Bevor wir jetzt auf künstliche Intelligenz eingehen, möchte ich kurz nochmal Licht in diesen Begriffsdschungel bringen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, was meint ihr am Fraunhofer IIS denn damit?
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass man das Wort nachhaltig dann im Alltag in Verbindung gebracht hat, wenn Dinge, sei es Produkte, Prozesse, Veränderungen und so weiter und so fort, wirklich langen Bestand hatten. Und das ist in meiner persönlichen Vorstellung auch nach wie vor der Begriff der Nachhaltigkeit. Aber heutzutage wird dieser Begriff ja häufig in den Kontext der Ökologie gesetzt. Das heißt, dass endliche Ressourcen aufgrund der Brisanz und Relevanz hauptsächlich im Fokus stehen und damit halt einfach meistens thematisiert werden. Aber es gibt ein Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Das betrachtet nicht nur die Ökologie, sondern eben auch Ökonomie und soziale Aspekte.
Kannst du kurz erklären, wie diese drei Säulen zusammenhängen?
Ja, das Drei-Säulen-Modell, von dem ich gerade gesprochen habe, betrachtet eben, wie gesagt, Ökologie, Ökonomie und eben Soziales und sagt, dass all diese Säulen im Gleichgewicht stehen müssen, damit wirkliche Nachhaltigkeit erzielt werden kann. Also das bedeutet auch, also wenn wir das insbesondere in die heutige Zeit anpassen, ökologische Aspekte oder ökologische Anpassungen haben nur dann wirklich einen Bestand, wenn sie auch ökonomisch umsetzbar sind und sozial angenommen werden. Die Projekte, die wir in der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services betrachten, zahlen auf all diese Säulen ein, in unterschiedlichem Maße, würde ich sagen. Da wir uns aber hauptsächlich mit Wertschöpfungsnetzwerken beschäftigen, vermutlich primär in die ökonomische Nachhaltigkeit. Damit zahlen wir aber auch auf eines der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 ein, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Und das ist das Sustainable Development Goal Nummer 9 in der Agenda 2030.
Genau, bleiben wir da vielleicht mal kurz, um unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was es mit den Sustainable Development Goals oder den SDGs eigentlich auf sich hat. Die Vereinten Nationen, die haben 2016 diese SDGs eben in Kraft gesetzt. Das sind Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf Deutsch. Und die betrachten jeweils ganz verschiedene Bereiche. Du hattest das 9. Ziel gerade angesprochen. Da geht es um nachhaltige Entwicklung in der Industrie und auch in der Infrastruktur. Aber es gibt auch ganz viele weitere Ziele aus einem relativ breiten Feld.
Genau.
Gut, dann schon mal vielen Dank für diesen ersten Einblick. Dann möchte ich jetzt gleich tiefer einsteigen in die Technologie der künstlichen Intelligenz. Ich habe vorhin in der Einleitung ja schon erzählt, dass KI im Ruf steht, mit ChatGPT zum Beispiel, sehr energieintensiv und daraus vielleicht auch eher klimaschädlich zu sein. Wie positioniert sich denn aus deiner Sicht KI in den drei Säulen, die du uns gerade gezeigt hast?
Ich würde sagen, es hängt davon ab. Also das stimmt schon, was du sagst, dass insbesondere das Training von KI-Lösungen super energieintensiv ist. Und je mächtiger das Modell ist, desto höher ist auch der Energiebedarf bei dem Ganzen. Am Ende hängt es aber wie bei jeder anderen Technologie davon ab, wofür KI eingesetzt wird und welchen Nutzen KI tatsächlich bringt. Ich persönlich finde aber, man sollte auch die Vorteile der Technologie in den Fokus rücken, die in den Medien nicht so stark betrachtet werden.
Hast du dafür ein Beispiel?
Ja, starten wir mal mit der Säule der Ökologie und wie KI dort eben einen Mehrwert bringen kann. Wir haben beispielsweise auch explizite Projekte in diesem Bereich der Energieversorgung beispielsweise, um durch KI Energienetze optimal auszulasten und somit Verschwendung zu reduzieren beispielsweise. Gleiches tun wir auch in Bezug auf Prognosen von Bedarfen, zum Beispiel im Großhandel, sodass keine unnötigen Mengen bestellt und damit Müll generiert wird. Oder eben auch ein weiteres alltägliches Beispiel sind auch Navigationssysteme oder explizit auch, was unsere Abteilung betrifft, Routenoptimierungen, sodass mittels KI schnellste und nachhaltigste Routen genommen werden und damit eben auch Gase verringert werden können.
Ja, du sprichst das mit der Routenplanung an. Das sehe ich jeden Tag, wenn ich bei Google Maps die CO2-sparendste Route angezeigt bekomme. Wie sieht es denn jetzt mit der sozialen Nachhaltigkeit aus?
Ja, in Bezug auf die soziale Säule sind wir, denke ich, an bereits vielen Stellen im Alltag mit KI-Systemen in Kontakt, die uns tatsächlich auch das Leben erleichtern, würde ich sagen, sei es in Abfragen in Suchmaschinen, um schnell an Wissen zu gelangen oder Online-Übersetzungstools, um mit anderssprachigen Menschen in Kontakt zu treten, sei es auch, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, in der Optimierung von Fahrplänen, von öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass Anschlüsse gut erreicht werden können und. Also du siehst, KI ist schon vielerorts auch für unser Wohl im Einsatz. Ein weiteres Beispiel, das mehr aus dem unternehmerischen Kontext ist, ist auch ein Projekt zur Schichtplanung bei uns, das wir gemeinsam mit Umschlaghallen durchgeführt haben. Dort haben wir mittels KI Schichteinsatzpläne auf Basis von Prognosen für einen längeren Zeithorizont erstellt und somit eine gute Grundlage geschaffen, den Mitarbeitenden eine bessere Planungssicherheit zu geben. Das hat wirklich direkte Auswirkungen auf deren Work-Life-Balance, deren Planung von Kinderbetreuung zum Beispiel und so weiter. Und außerdem konnten wir damit auch eine Situation schaffen, in der eine Überbelastung vermieden wird, dadurch, dass eben zu wenig Personal zur Verfügung steht, falls mal einfach mehr zu tun ist. Und natürlich kann man sich dabei auch denken, dass all diese Aspekte auch wirklich einen positiven ökonomischen Einfluss auf die Unternehmen haben. Aber wie eingangs gesagt, und das möchte ich gerne einfach nochmal betonen, wie bei jeder Technologie geht es also darum, KI sinnvoll für sinnvolle Anwendungen und im richtigen Maß einzusetzen.
Ja, über den Einsatz wollen wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, du hattest eingangs gesagt, dass ihr in der Abteilung Daten nutzt, um Transparenz zu schaffen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das genau bedeutet und wofür das gut ist?
Wir nutzen bei uns explizit im Bereich Supply Chain Services oft den Begriff digitale Transparenz. Das bedeutet, dass wir anhand gesammelter und gemessener Daten komplexe Zusammenhänge erkennen können, die vorher ein Mensch nicht imstande war zu sehen, weil sie eben oft mit bloßem Auge oder mit Expertenwissen nicht wirklich erkennbar sind. Und solch eine Transparenz kann beispielsweise aufzeigen, an welchen Stellen Ressourcen unnötig verbraucht werden oder verschwendet werden. Und wenn ich dann diese Daten habe und dann entsprechend mit zusätzlichem Expertenwissen anreichere, kann diese Verschwendung nach und nach reduziert werden. Wenn wir das Ganze jetzt mal in den Kontext der Nachhaltigkeit setzen, aber zuerst in Bezug auf die Säule der Ökologie. Ich habe vorher in dem gleichen Kontext schon über die Ressource Energie gesprochen. Es ist ja so, dass wir bis dato noch nicht zu 100% Energie aus regenerativen Quellen beziehen. Also es ist nach wie vor eine endliche Ressource, auch wenn wir es uns oft anders wünschen. Und jetzt ist es so, dass es ganz oft Unternehmungen gibt, wo verschiedene Verbraucher vorhanden sind. Also sei es zum Beispiel in der Produktion mit vielen verschiedenen Maschinen, Anlagen etc. Und da herrscht dann auch entsprechend ein sehr komplexer Energieverbrauch. Teilweise ist aber Unternehmen nicht bekannt, welche Maschine wie viel Energie verbraucht, da diese Daten insbesondere an älteren Anlagen auch oft nur auf Fabrikhallenebene betrachtet werden. Und das heißt, dass der erste Schritt erstmal die Erfassung dieser Energieverbräuche auf Anlagenbasis ist. Und wenn ich diese Daten dann habe, Kann ich Optimierungen davon durchführen zum Beispiel? Kann ich meine Produktion besser takten, um Stillstand zu vermeiden oder gezielte Anlagen in den Standby-Modus fahren und so weiter?
Okay, Ökologie, das leuchtet für mich ein. Wie sieht's mit der Ökonomie aus?
Ja, auch wie vorher schon genannt, all diese Aspekte sind meistens ja auch irgendwie mit der Ökonomie verbandelt, denn Energie kostet in diesem Beispiel auch Geld und außerdem ist es auch effizienter, Produktionssysteme sinnvoll auszulasten, keine unnötigen Schichten zu fahren und last but not least auch die Mitarbeitenden sinnvoll auszulasten. Und damit kommen wir dann auch zur dritten Säule, der sozialen Säule, denn solche Transparenz ermöglicht es auch, gesunde Arbeitsplätze zu generieren, wenn ich weiß, wie stark sich ein Arbeitsprozess auf Mitarbeitende dann auch wirklich auswirkt. Dann kann ich nämlich den Tag so gestalten, dass diese wirklich langfristig und froh Tätigkeiten ausüben können.
Okay, ich höre raus, dass sich KI und Nachhaltigkeit, wenn man in diesen drei Säulen denkt, nicht ausschließen. Trotzdem ist es ja so, dass KI relativ viele Ressourcen benötigt. Ja, wie geht ihr denn jetzt an diese Herausforderungen dann heran?
Ja, das stimmt, da hast du recht. Auch KI benötigt Ressourcen und ist nicht per se nachhaltig. Und auch hier sind alle drei Säulen der Nachhaltigkeit betroffen. Einerseits die Säule der Ökologie, du hast Strom bereits angesprochen, aber auch Daten müssen gespeichert werden und Speichermedien werden bei großen Datensätzen oft auch wassergekühlt. Die derzeit größten Faktor stellt wahrscheinlich die Ökonomie dar. Die KI-Entwicklung ist nach wie vor teuer, es gibt wenige Experten in diesem Gebiet, es kostet viel Zeit. Es gibt noch wenige Systeme von der Stange sozusagen und die Generierung von Daten ist oft auch nicht unbedingt kostengünstig. Und last but not least gibt es da immer noch auch den Menschen. Und der Mensch möchte auch von KI-Systemen überzeugt werden. Und das geht aktuell nicht so leicht, denn KI-Systeme sind nicht leicht zugänglich. Sie erfordern eine hohe Expertise und viel wertvolle Arbeitszeit, die notwendig ist, um sie zu entwickeln. Und aktuell gibt es auch wenig Vertrauen in diese Technologie, wenn sie insbesondere für wichtige Zwecke eingesetzt wird. Also um das mal zusammenzufassen, es gibt einige Ressourcen, die für die Generierung einer nachhaltigen KI-Lösung betrachtet werden müssen. Das ist die Energie, Daten und der Mensch.
Okay, bleiben wir zu Beginn mal bei der Ressource Energie, einfach weil die, wie ich jetzt auch schon mehrfach ja gesagt habe, ziemlich im Fokus steht in der Öffentlichkeit. Warum braucht denn KI eigentlich so viel Energie und gibt es da vielleicht Ansätze, das zu verbessern?
So vereinfacht kann man sagen, dass KI einerseits für die Entwicklung und andererseits für den produktiven Einsatz Energie verbraucht. Für die Entwicklung braucht es aber wesentlich mehr Energie, weshalb ich das Thema gerne hier in den Fokus setzen möchte. Und um nochmal eine kleine Differenzierung von KI durchzuführen, ich möchte mich insbesondere mit dem maschinellen Lernen in diesem Kontext befassen. Also das bedeutet, was ist maschinelles Lernen? Ein System lernt auf Basis vorhandener Daten selbstständig Zusammenhänge. Und dabei ist der Mensch nur derjenige, der vorgibt, wie das System diese Zusammenhänge erkennen soll. Das heißt, Daten werden dann beispielsweise gruppiert, miteinander verglichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkannt und so weiter. Und hier gilt dann, je größer ein Datensatz ist, desto länger braucht dieser Prozess auch, also das maschinelle Lernen, und desto größer ist auch der Verbrauch an Energie. Wenn dieser Datensatz nun auch noch komplex und qualitativ schlecht ist, werden auch immer komplexere und damit rechenintensivere Algorithmen benötigt, damit man überhaupt Zusammenhänge daran erkennen kann. Das prominenteste Beispiel ist hier wahrscheinlich auch wieder ChatGPT, worüber wir auch schon gesprochen haben. Denn du kannst dir sicher vorstellen, Sprache ist nicht immer einfach. Und hier denke ich gerade an die deutsche Grammatik oder beispielsweise die englische Rechtschreibung. Eine Lösung dafür ist die Nutzung möglichst weniger und dabei möglichst qualitativ hochwertiger Daten. Es geht jetzt natürlich im Kontext der Sprache nicht so einfach, aber in Unternehmen gibt es doch einige Use Cases, wo das möglich ist. Dafür muss man aber auch ein gutes Verständnis für die Use Cases haben und auch entsprechend die ganzen Daten, die dann zur Verfügung stellen, auch wirklich sauber aufbereiten und für die weiteren Machine Learning Tätigkeiten auch vorbereiten. Und ein Bestandteil davon kann beispielsweise Data-Centric AI sein.
Kannst du das kurz erklären, den Begriff?
Ja, dazu würde ich gern kurz ausholen. Denn bis dato liegt der Fokus in der Forschung doch sehr stark auf der Generierung immer stärkerer und performanterer Modelle, die immer besser Zusammenhänge aus schlechten Daten identifizieren können. Und seit ein paar Jahren hat sich aber ein neuer Trend entwickelt, und zwar eben Data-Centric AI. Und hier geht man wieder back to the roots sozusagen und entwickelt Methoden, die Qualität der Daten erst zu steigern, bevor man deren Zusammenhänge dann auch erst erlernt. Und wenn das gelingt, können dann auch einfachere und damit recheneffizientere Modelle herangezogen werden und nicht mehr die stark performanten Algorithmen, auf denen der hauptsächliche Fokus in den letzten Jahren in der Forschung lag.
Also ich höre raus, bei Data-Centric AI geht es hauptsächlich um die Qualität der Daten. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel für uns?
Ja, sehr gerne. Ein Beispiel ist das Labeling von Daten. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal erklären, was Labeling überhaupt ist, oder?
Ja, bitte.
Normalerweise werden Datenpunkten immer gewisse Zielinformationen hinzugefügt. Das können beispielsweise Qualitätsinformationen von Bauteilen sein, also ist es gut oder ist es schlecht, oder Kraftstoffverbrauch bei bestimmten Routen und Routenalternativen, wenn es um CO2-sparende Routen geht, oder Preise für bestimmte Dienstleistungen, wenn es darum geht, zukünftige Dienstleistungen vielleicht zu prognostizieren, oder eben auch ein Grad der Anstrengung für bestimmte Tätigkeiten. Wir hatten es vorher von der Mitarbeiterin. Auslastung. Und je nachdem, wie diese gemessen werden, ist diese Information eben nicht 100% exakt. Und oft werden eben Menschen für diese, in Anführungsstrichen, Messung eingesetzt und dabei können sich hier und da auch mal subjektive Eindrücke oder Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Aber nicht nur Menschen machen Fehler, auch maschinelle Messungen können fehlerhaft sein, dadurch, dass mal Sensoren ausfallen oder sie nicht richtig kalibriert sind und. Und ich hatte ja erwähnt, dass Data-Centric AI eine Lösung ist, um entsprechend die Daten, also die Datenqualität zu steigern. Und ja, dieses Feld umfasst relativ viele Methoden und dadurch, dass es relativ neu ist, ist auch noch nicht hundertprozentig klar, was jetzt wirklich da dazugehört und was nicht. Aber eine davon, wo man sich auch schon relativ sicher ist, ist Confident Learning. Confident Learning, da ist, glaube ich, der Name schon Programm. Man möchte sich sicher sein, dass die Qualität der Daten auch wirklich hervorragend ist, um dann später gutes Modell trainieren zu können.
Ja, Stichwort Daten, das passt wunderbar. Dann sind wir ja schon bei dem zweiten Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, nämlich eben den Daten. Wie spielt denn da Nachhaltigkeit mit rein?
Ja, ein Aspekt ist auch die Datenmenge. Und damit meine ich jetzt nicht, wie viele Gigabyte an Daten eben zur Verfügung stellen, sondern welche Art der Daten in welcher Menge vorliegen. Denn ja, man kann sich vorstellen, KI kann unter anderem dafür verwendet werden, Tätigkeiten durchzuführen, wofür es beispielsweise keine Fachexperten mehr gibt oder mehr gefunden werden können. Und Beispiele hierfür könnten Wareneingangsprüfungen sein oder Qualitätssicherungen, wo wirkliche Experten ja diese Arbeit durchgeführt haben, aber eben nicht mehr nachbesetzt werden können, aus welchen Gründen auch immer. Dort können beispielsweise KI-Systeme zur Anwendung kommen, die dann auf Basis von Bildern beispielsweise trainiert werden. Und diese KI soll dann also die Entscheidungsfähigkeit lernen zwischen richtigen und falschen Teilen oder zwischen guten und schlechten. Um diese Unterscheidung aber lernen zu können, braucht sie auch Informationen über falsche oder schlechte Teile. Und diese sind oft wirklich schwer zu kriegen, denn auch im Sinne der Nachhaltigkeit möchten Firmen möglichst nur gute Teile produzieren oder auch ausliefern. Und in solchen Fällen sind unterschiedliche Lösungsansätze denkbar. Also zum einen können bestehende Modelle wiederverwendet werden, die mit nur wenigen zusätzlichen Daten und damit auch wenigen zusätzlichen negativen Daten auf die eigenen Anwendungsfälle transferiert und angepasst werden. Aber auch eine Synthetisierung, Augmentierung der Daten ist denkbar, denn dadurch könnten beispielsweise Datenpunkte, insbesondere fehlerhafter Teile, durch marginale Änderungen wirklich vervielfältigt werden und damit eben ein ausgeglichener Datensatz geschaffen werden, wo das Lernen einfach viel leichter fällt für das Modell.
Okay, jetzt haben wir Energieverbrauch und Daten. Der dritte Aspekt, der häufig in der Diskussion oft mal vergessen wird, ist der Mensch. Wie adressiert ihr denn diesen Aspekt bei euch?
Ja, ein großer Fokus unserer Arbeit und insbesondere in der Gruppe Data Efficient Automated Learning ist es wirklich, KI-Entwicklung leichter und niederschwelliger zu machen. Und das bedeutet auch insbesondere für Menschen und für Unternehmen. Und da spielen die bisher genannten Faktoren mit rein, also auch Energie und Daten. Aber oft mangelt es eben innerhalb Unternehmen an der Expertise zu KI. Und wir stellen uns dann dabei die Frage, wie man hier aus technischer Sicht Abhilfe schaffen kann. Und ein großer Aspekt dabei ist die Kapazität, die ein KI-Experte, aber auch ein Domänenexperte, also derjenige, der vom Prozess die größte Ahnung hat, aufwenden muss, um ein KI-System zu trainieren. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es in Unternehmen wirklich wenige dieser KI-Experten gibt.
Wie muss ich mir denn die Arbeit eines KI-Experten überhaupt vorstellen?
Ja, der KI-Entwicklungsprozess kann, was man, glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wirklich sehr eintönig und iterativ sein. Viele Schritte dabei sind Trial and Error Und ein Modell wird wirklich langsam und iterativ auf einen bestimmten Use Case angepasst. Einerseits über die Auswahl des richtigen Algorithmus und andererseits über das Feintuning auf den Anwendungsfall über Stellschrauben, sogenannte Hyperparameter. Wenn man diesen Prozess jetzt für jeden einzelnen Use Case und auch jede einzelne Use Case Variante, wenn man ihn wiederverwenden will, nochmal machen muss, kostet das wirklich immens viel wertvolle Zeit. Ja, und hier kommt automatisiertes maschinelles Lernen, AutoML, ins Spiel.
Was hat's damit auf sich?
Wir hatten beispielsweise ein Projekt mit einem großen Partner, der eine eigene Data Science Abteilung hatte, die zwar eine recht große Kapazität hatte, aber nur wenige Use Cases umsetzen konnte. Diese Abteilung hatte mehrere Fertigungslinien der gleichen Art mit KI-Systemen ausgestattet. Und diese KI-Experten mussten für jede einzelne dieser Linien den gleichen Prozess der Entwicklung nochmal durchführen, um diese KI-Lösung tatsächlich auch umzusetzen. Und es geht noch weiter, denn über den kompletten Lebenszyklus einer KI-Lösung hinweg muss auch immer wieder nachtrainiert werden, dass sich die Produkte und Use Cases und Umgebungsbedingungen kontinuierlich ändern können. Und durch unser AutoML-Framework war es also möglich, quasi per Knopfdruck in Anführungsstrichen alle zeitintensiven iterativen Prozesse zu automatisieren und somit viel wertvolle Zeit für neue Use Cases zu gewinnen.
Alles klar, ja, vielen Dank, Paulina, für diesen sehr konkreten Einblick in die Praxis. Ich möchte jetzt nochmal auf die Sustainable Development Goals eingehen, wo wir ja vorhin schon über das SDG 9 gesprochen haben. Es gibt auch das 8. Ziel, das sehr gut in die soziale Säule passt. Das heißt menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Wie passt das denn in den Kontext der KI-Entwicklung?
Ja, wie vorhin schon erwähnt, hat die Gruppe Data Efficient Automated Learning den Fokus darauf, KI-Technologie so zu vereinfachen, dass mehrere Berufsgruppen und Unternehmen einen Zugang dazu finden. Damit wollen wir einerseits zum Wirtschaftswachstum beitragen, aber auch eine Möglichkeit bieten, dass Berufsgruppen sich im Bereich KI weiterentwickeln können, ohne das explizit studiert zu haben. Aber wir betrachten das primär aus einer sehr technischen Perspektive, sind da aber auch sehr viel im Austausch mit Sozialwissenschaften.
Gut, dann fasse ich bis zu diesem Punkt mal zusammen. Wir haben gesehen, was Nachhaltigkeit bedeutet, welche Herausforderungen es eigentlich gibt und auch jetzt schon, was konkrete Lösungen sein können. Die waren jetzt häufiger mal auf eine bestimmte Herausforderung gemünzt. Wenn ich jetzt auf der Suche nach einer Lösung bin, die alle drei Säulen der Nachhaltigkeit umfasst, wie muss denn dann eine KI aussehen, damit die ganzheitlich in so einem Produkt eingesetzt werden kann?
Ja, ich würde sagen, das ist derzeit leider nicht so einfach zu beantworten. Es braucht für wirklich jeden Use Case eine Abwägung, welche Herangehensweise denn gerade die sinnvollste und damit nachhaltigste ist. Erstmal auf der Makroebene. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass es davon abhängt, wie das Werkzeug KI eingesetzt wird. In meinen Augen sollte es nur dann eingesetzt werden, wenn es wirklich sinnvoll ist. Das ist, zumindest nach meiner Meinung, dann gegeben, wenn es beispielsweise einen großen Expertenmangel gibt oder Zusammenhänge schwer zu verstehen sind oder eben die Transparenz fehlt. Steigt man dann auf die Mikroebene, haben wir gesehen, dass sich der Verbrauch der Ressourcen gegenseitig auch bedingt. Der Energieverbrauch ist abhängig von der Datensituation. Diese zu verbessern benötigt auch wiederum Energie. Und das Zünglein an der Waage in beiden Richtungen bildet dann der Mensch. Der ist für die Entwicklung, Wartung und Instandhaltung von KI absolut notwendig. Und je nach Situation, in der sich das Unternehmen befindet, sind unterschiedliche Herangehensweisen notwendig, um KI nachhaltig zu entwickeln und einzusetzen. Und ich denke, hier braucht es insbesondere noch gemeinsame Arbeit zwischen Unternehmen und der Forschung, um die derzeit stark mangelnden Ressourcen, Daten und Mensch besser abbilden zu können und besser ins Boot holen zu können bei der KI-Entwicklung und natürlich immer unter dem Aspekt des Energieverbrauchs.
Okay, damit sind wir auch fast schon am Ende angelangt. Wir haben jetzt ziemlich ausführlich auf das Thema ressourcensparende und nachhaltige künstliche Intelligenz geblickt. Ich fasse jetzt am Ende gerne nochmal kurz zusammen, was ich für mich aus dem Podcast mitnehme. Also zum einen hast du uns erklärt, dass Nachhaltigkeit nicht nur aus ökologischer Nachhaltigkeit besteht, sondern auch aus den Aspekten soziales und ökonomische Nachhaltigkeit. Dann haben wir gelernt, dass KI Herausforderungen mit sich bringt, aber auch eingesetzt werden kann, um zum Beispiel Prozesse oder Anwendungen nachhaltiger zu machen und dass man unbedingt auch auf die drei Ressourcen Energieverbrauch, Daten und natürlich den Mensch schauen sollte. Und jetzt am Ende hast du noch ganz schön gesagt, dass es eine Verbesserung der Datensituation braucht, die unter anderem durch die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Unternehmen geschehen könnte. Das ist ja etwas, für das Fraunhofer wirklich sehr steht. Was ist denn so dein Fazit und was steht bei euch in der Forschung als nächstes an?
Ja, all die heute besprochenen Ressourcen sind ein Grund, KI noch nicht flächendeckend in Unternehmen wirklich sinnbringend einzusetzen. Wir sehen aber wirklich ein sehr großes Potenzial im Einsatz für KI, insbesondere für nachhaltige Zwecke und zur Schonung anderer Ressourcen, die jetzt aktuell auf andere Art und Weise nicht möglich sind. Und aus diesem Grund forschen wir auch weiterhin daran, KI einfacher zugänglich zu machen für Menschen und Unternehmen.
Super, da wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke, Paulina, dass du mit dem Podcast dabei warst.
Vielen Dank.